Mein herzliches Grüß Gott, auch von meiner Seite. Ich werde Ihnen ein bisschen einen längeren Anweg zu Franziskus zumuten müssen, weil die aktuelle Positionierung des Papstes ist nicht verständlich, ohne wirklich die verschiedenen Facetten des Problems auch angesehen zu haben. Ich beginne mit einer persönlichen Erfahrung und sie erklärt auch den Untertitel der heutigen Veranstaltung. Manchmal ist es schwer, keine Satire zu schreiben. Als ich vor einiger Zeit von einem anderen Veranstalter eine ähnliche Einladung erhielt wie zu diesem Abend, war im Brief Folgendes zu lesen. Angesichts der rasanten Veränderung in der Geschlechterwahrnehmung, wie sich diese seit Jahrzehnten in modernisierten Gesellschaften abbildet, möchten wir Sie herzlich um einen Beitrag bitten, der sich der Frage widmet, wie sich dieser Paradigmenwechsel bezogen auf die katholische Kirche darstellt. Anders gefragt, stimmt die Vermutung, dass ausbleibende Modernisierungsprozesse sich symptomatisch in der Geschlechterfrage abbilden? Bildet sich dieses Ausbleiben im Katholizismus ab oder in der Hierarchie bzw. im Lehramt? Welch eine Frage, dachte ich so bei mir, und prompt kam mir dieser Satz in den Sinn. Dennoch war ich nur bedingt erstaunt, dass auch die Anfrage aus Osnabrück mit diesem Thema auf mich zukam. Verbunden war indes die Anfrage mit der Bitte, mal genauer hinzusehen, ob sich etwas unter Papst Franziskus verändert hat oder verändern könnte. Das ist zumindest eine herausfordernde Präzisierung. Denn es macht zumindest den Anschein, so möchte ich ganz vorsichtig formulieren, als ob der Stillstand der letzten Jahrzehnte durch eine neue Dynamik abgelöst worden ist. Und so dachte ich bei mir, versuchen wir es doch mal. Indes, der Angang ist komplexer, das heißt ein größerer Bogen ist notwendig. Und deswegen möchte ich Herausforderungen und die Fundamente der Frage ein bisschen in einzelnen Schritten abklären. Das heißt, das Thema wäre sonst nämlich, wenn man das nicht tut, mit einem lässigen Traditionsargument vom Tisch zu wischen. Nach dem Motto, hatten wir nie, brauchen wir deswegen nicht. Deswegen, um einem solchen Argument zu begegnen, gilt es, genauer hinzusehen. Eine erste notwendige Vorbemerkung. Was Großmutter noch wusste, warum dieser Titel? Ganz einfach, weil diese Erkenntnis tatsächlich schon über 50 Jahre alt ist. Und die erste laute Wortmeldung zur Frauenfrage in der Kirche stammt von keinem geringeren als dem jüngst heiliggesprochenen Papst Johannes dem 23. Er hat der katholischen Kirche im Stammbuch geschrieben, dass die Frauenfrage eine der entscheidenden Fragen ist für die Glaubwürdigkeit der katholischen Kirche auf Zukunft hin. Nachdem er als erste Herausforderung die Arbeiterfrage, also die Frage der sozialen Gerechtigkeit, heute würden wir sie vielleicht dazu ergänzen, und die der Globalisierung formuliert hat, fährt er folgendermaßen fort. An zweiter Stelle steht, und ich möchte mich entschuldigen für die etwas paternalistische Sprache, das ist typisch noch für die 1960er Jahre, an zweiter Stelle steht die allgemein bekannte Tatsache, dass die Frau am öffentlichen Leben teilnimmt, was vielleicht rascher geschieht bei den christlichen Völkern und langsamer, aber in aller Breite bei den Völkern, welche als Erben anderer Überlieferungen auch andere Lebensformen und Sitten haben. Die Frau, die sich ihrer Menschenwürde heutzutage immer mehr bewusst wird, ist weit davon entfernt, sich als seelenlose Sache, als bloßes Werkzeug einschätzen zu lassen. Sie nimmt vielmehr sowohl im häuslichen Leben wie im Staat jene Rechte und Pflichten in Anspruch, die der Würde der menschlichen Person entsprechen. So Patzen in Terris Nummer 22. Die Frauenfrage ist aber auch nicht einfach eine Frage für die Kirche, die sie tun oder lassen kann, die sie auch ignorieren könnte. Sondern unmittelbar nach dem Konzil hat die Bischofssynode von 1971 Folgendes festgehalten. Es ist eine Frage der Glaubwürdigkeit der Kirche. Wir müssen deshalb unser Tun, unseren Besitz und unser Leben in der Kirche überprüfen. dringen darauf, dass die Frauen ihre Verantwortung und Mitbeteiligung am Leben der Gesellschaft und der Kirche haben. Wir schlagen vor, dass diese Sache sachgerecht und gründlich studiert werde. Zum Beispiel durch gemischte Kommissionen aus Männern und Frauen, aus Ordensleuten und Laien, die aus den verschiedenen Verhältnissen stammen. Wenn es also um Glaubwürdigkeit geht, sind Glaubens- und Strukturfragen, die Glaubenskrise und die Kirchenkrise nicht einfach gegeneinander ausspielbar. Und wenn es ein klassisches Beispiel dafür gibt, so die Synode 1971, ist es die Frauenfrage. In den letzten 45 Jahren wird sich daran nicht substanziell viel geändert haben. Und auch die Methode ähnelt der heutigen Situation. Wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Eine zweite Vorbemerkung. Wozu Weihnachtsansprachen taugen können, oder wie schnell sich doch in der katholischen Kirche Prioritäten ändern. Wenn man gerade in den letzten Jahren des deutschen Pontifex in die Runde offizieller oder halboffizieller kirchlicher Wortmeldungen geblickt hat, konnte man angesichts der schon 1971 formulierten Brisanz einen durchaus gegenteiligen Eindruck gewinnen. Grundlegend prägend waren hier Skepsis, Verdächtigungen. Die aktuelle Diskussion in der Frauenfrage wurde zum Teil als typisch deutsches Problem denunziert und insbesondere stand im Mittelpunkt bis heute prägend die soziologische Herausforderung durch die sogenannte Gender-Theorie. Eine Spur, die sich bis heute durchhält. Heute sogar eher mit dem denominativen Untertitel Gender-Ideologie versehen. In seinem Impuls anlässlich des Studientags der Deutschen Bischofskonferenz zum Thema Zusammenwirken von Frauen und Männern im Dienst und Leben der Kirche im Frühjahr 2014 hatte Walter Kardinal Kaspar Folgendes festgehalten. Ich zitiere: Aus der Frauenfrage ist die Frage von Frau sein und Mann sein letztlich die Frage nach dem Menschsein geworden. Die Verunsicherung im Selbstverständnis und im Verhältnis der Geschlechter ist ein, vielleicht der entscheidende Aspekt der anthropologischen Krise, in der wir stecken. Es wird unterschieden zwischen der biologischen Geschlechtlichkeit, Sex, und deren existenzieller und soziokultureller Ausprägung, Gender. Diese Unterscheidung gilt als Befreiung, als Emanzipation, um aus dem Gefängnis der eigenen Geschlechterrolle auszubrechen und die Geschlechtlichkeit selbstbestimmt in unterschiedlicher Weise zu leben. Die Gender-Debatte und mit ihr zusammen auch die Frauenfrage wird also zunächst als Problem wahrgenommen und als solches gekennzeichnet. Es herrscht die Hermeneutik des Verdachts. Die Unterscheidung von Sex und Gender kann eben nicht mehr als hilfreiches soziologisches Mittel benutzt werden zur Analyse, sondern es wird als Mittel zu einem fraglichen Zweck verdächtigt. Angesichts der Tatsache, dass sich mit dem Begriff aber in den gesellschaftspolitischen Diskursen Gerechtigkeitsfragen ausdrücken, also man spricht deutlich von Geschlechtergerechtigkeit im Rahmen der Genderfrage, gerät diese Positionierung von manchen kirchenleitenden Personen sicher in ein schräges Licht. Verschärft wird das Ganze dann, wenn man sich den Kontext anguckt, in dem insbesondere in der Weltkirche diskutiert wird, konkreter in der römischen Kurie. Exemplarisch dazu ist die Ansprache von Papst Benedikt vom 16. am 21. Dezember 2012 an die römische Kurie. Also seine letzte Ansprache an die Kurie. Ich möchte sie etwas ausführlicher zitieren, weil sie ein deutliches Licht, aber auch ein bestimmtes Licht auf die ganze Debatte wirft. Ich zitiere: Hatten wir bisher ein Missverständnis des Wesens menschlicher Freiheit als einen Grund für die Krise der Familie gesehen, so zeigt sich nun, dass dabei die Vision des Seins selbst, dessen, was Menschsein in Wirklichkeit bedeutet, auf dem Spiel steht. Und Benedikt zitiert das berühmte Wort von Simone de Beauvoir: Man wird nicht als Frau geboren, sondern man wird dazu gemacht. In diesen Worten, so Benedikt ist die Grundlegung dessen gegeben, was man heute unter dem Stichwort Gender als neue Philosophie der Geschlechtlichkeit darstellt. Das Geschlecht ist nach dieser Philosophie nicht eine Vorgabe der Natur, die der Mensch annehmen und persönlich mit Sinn erfüllen muss, sondern es ist eine soziale Rolle, über die man selbst entscheidet, während bisher die Gesellschaft darüber entschieden habe. Die tiefe Unwahrheit dieser Theorie und der in ihr liegenden anthropologischen Revolution ist offenkundig. Der Mensch bestreitet, dass er eine von seiner Leibhaftigkeit vorgegebene Natur hat, die für das Wesen Mensch kennzeichnend ist. Er leugnet seine Natur und entscheidet, dass sie ihm nicht vorgegeben, sondern dass er sie selbst macht. Nach dem biblischen Schöpfungsbericht gehört es zum Wesen des Geschöpfes Mensch, dass er von Gott als Mann und Frau geschaffen ist. Diese Dualität ist wesentlich für das Menschsein. Es gilt nicht mehr, was im Schöpfungsbericht steht, als Mann und Frau schuf er sie. Nein, nun gilt nicht, er schuf sie als Mann und Frau. Die Gesellschaft hat es bisher getan und nun entscheiden wir selbst darüber und so weiter und so weiter und so weiter. Man reibt sich die Augen, Gender-Theorien als Krisenphänomen, als manipulativ verzwecktes Instrument des Geschlechterkampfes und am Ende auch noch als Ursache des Zerfalls der Familie. Steile Thesen insgesamt. Die teilt interessanterweise der heutige Papa Emeritus und alle, die sich auf ihn berufen, übrigens mit dem Parteiprogramm der AfD und anderer rechter Gruppierungen. Und das ist keine wirklich gute Gesellschaft. Doch nicht nur dieses. Es waren jetzt in der Modernismuskrise die anthropologische Wende und die Frage der Geschichtlichkeit, die als Erzheresien im Fokus der Beobachtung durch das kirchliche Lehramt standen. In den 70er Jahren, die politisch bewegt waren, kamen dann Gesellschaftstheorien wie die Befreiungstheologie dazu. So dürfte sich heute das magische Zauberwort Gender als Konzentrationspunkt aller spätmodernen Heresien in der Kirche identifizieren lassen. Und ich stelle mal die Frage, warum gerade jetzt? Der von Papst zitierte Satz von Simone de Beauvoir ist über 60 Jahre alt. Französisch erschienen 1949, in der deutschen Übersetzung 1951. Und auch die implizit inaugurierten Äußerungen von Judith Butler sind auch schon über 30 Jahre alt. Also warum wird das heute zum Thema? Interessant ist, dass auch die päpstliche Kritik nicht unbedingt wirklich state of the art in der Diskussion, philosophischen und soziologischen Diskussion um das Thema Gender ist, sondern sie ist seltsam pauschal abwertend, ja, nicht unbedingt die ganze Debatte wirklich verstehend. Das spricht nicht unbedingt für das Argumentationsniveau in der katholischen Kirche, selbst bei einem solchen begabten Theologen wie Benedikt nicht. Indessen kann man sich fragen, was sich denn an den Gender-Debatten festmacht. Welche Ressentiments entwickeln sich hier? Und hier scheint mir eine Beobachtung von Regina Amich-Quint sehr zutreffend. Ich zitiere: Die Angst lehramtlicher Verkündigung ist verständlich. Es ist ja auch etwas Richtiges daran. In der Kirchenleitung sieht man durchaus zu Recht die Gefahr, dass das, was wir als Natur verstanden haben, unter den Händen zerbröselt. Aus dem, was als Natur verstanden wurde, hatte man noch festes und sicheres Wissen abgeleitet zum Umgang der Geschlechter miteinander. Festes, sicheres Wissen darüber, was ein Mann und was eine Frau ist, wie diese zu sein und zu leben haben, welche Tugenden man ihnen zuschreibt. Der Gender-Begriff stellt hierzu alles in Frage, was in dieser Weise als natürlich erscheint. Vielleicht sollte man statt verständlich eher sagen, die Angst ist logisch erklärbar. Zitat Ende. Indes gibt es noch so etwas wie ein typisch katholisches Schattenthema bei der ganzen Gender-Debatte. Und Sie ahnen es, es ist natürlich die Amtsfrage in der katholischen Kirche. Hat sich unter Papst Franziskus etwas daran geändert? Ich möchte einen Umweg gehen, einen Umweg über die Weihnachtsansprache. Sie erinnern sich noch. an die Weihnachtsansprache 2014. Wiederum ein ausführliches Zitat. Eine Kurie, die sich nicht selbst kritisiert, die sich nicht selbst erneuert, die nicht versucht, sich selbst zu verbessern, ist ein kranker Körper. Es gibt auch die Krankheit der geistigen und geistlichen Versteinerung. Die Krankheit derer, die ein Herz aus Stein haben und hartstarrig sind. Die auf ihrem Weg die innere Ausgeglichenheit verlieren, die Lebendigkeit, den Wagemut, die sich hinter Papier verstecken und Verwaltungsmaschinen werden. Es ist gefährlich, das menschliche Mitgefühl zu verlieren, das man braucht, um mit den Weinenden zu weinen und sich mit denen zu freuen, die froh sind. Es gibt auch die Krankheit des geistlichen Alzheimers, die Vergessenheit der Geschichte des Heils, der persönlichen Geschichte mit dem Herrn. Und er fährt fort, die Krankheiten der Kurie zu kritisieren und aufzuführen. Nur eine Frage der Atmosphäre, zumindest eines bemerkenswert. Zunächst richtet sich die Kritik nach innen und nicht nach außen. Also jeder Kritik an den anderen geht erst einmal die Kritik am eigenen voraus. Es ist eine andere Zugangsweise. Wir haben gefälligst unser eigenes Haus aufzuräumen, bevor wir mit dem Finger auf die anderen zeigen. Und wenn ich Sie noch einmal zurückerinnern darf an die Bischofssynode 1971, ein großes Problem im eigenen Haus ist die Frauenfrage. Bevor wir also von der Glaubwürdigkeit der Kirche gegenüber den anderen sprechen, sollten wir die Hausaufgabe machen. Das ist ein erster Hinweis, ob sich unter Franziskus vielleicht etwas ändern wird. Die Hausaufgaben sind nicht mehr sekundär, können nicht mehr abgewertet werden. Im Mittelpunkt steht die Glaubenskrise und nicht die Kirchenkrise. Nein, so geht das mit Franziskus nicht. Sondern die Kirchenkrise hat massiv in einigen Punkten, unter anderem der Frauenfrage, Einfluss auf die Glaubenskrise und ist aus Ängste damit verbunden. Bevor ich auf die Möglichkeiten, die Franziskus hat, jetzt eingehe, möchte ich das Thema etwas in größeren konzentrischen Kreisen mit Ihnen heute Abend erarbeiten. Ich werde historisch auf die Thematik blicken, ich werde religionstheologisch auf das Ganze blicken, ich werde auch religions- oder kirchenpolitisch darauf blicken, aber auch systematisch-theologisch. Und dann biege ich ins eigentliche Thema auf, dann ein, um auf Franziskus zu blicken. Noch nie war sie so wertvoll wie heute. Frauen sind auf dem Vormarsch. In Politik, in Wirtschaft, die Quote hat sich längst durchgesetzt, manchmal sogar aufgrund der Qualität. In fast allen Sparten, möchte man sagen, nur nicht in der katholischen Kirche. Das zeigt sich offensichtlich, wenn man sich als Frau in so nette Veranstaltungen verirrt wie der Eröffnungsgottesdienst der Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz. Man kommt sich dann schon etwas verloren vor, 40 Meter bischöflicher Klerus, dann weitere Meter von Klerus und irgendwo ein paar Frauen. Und selten klingt das Te Deum dann so lautstark wie in solchen Gottesdiensten. Das ist natürlich nur der erste Blick, der oberflächliche. Blicken wir genauer hin auf die Realität unserer Kirche, und da ist ein hilfreiches Mittel tatsächlich die religionssoziologische Untersuchungen, zum Beispiel die Pfarrgemeinderatsstudie von Paul Michael Zulinger, die letzte aus dem Jahr 2009. Die bringt wenig Neues, sondern sie beschreibt mit wissenschaftlichen Mitteln, was uns allen sicher schon aufgefallen ist, dass wir es nämlich mit einer Feminisierung der Kirche zu tun haben. In früheren Jahrzehnten waren Männer in ehrenamtlichen Tätigkeiten führen, heute sind es sukzessive Frauen. Männer sind allenfalls führend bei den Kirchenaustritten und bei den Konfessionslosen. Beten ist Frauenthema. 36% waren es in den 1950er Jahren, 2009 64%, bei Männern 19%, heute im Vergleich zu den 1950er Jahren 55%, also merken Sie, wie die Frauenquote steigt bei der Teilnahme an den Gottesdiensten und die Männerquote sinkt. Gottesdienste und Bildungsveranstaltungen, sie sind nicht ganz repräsentativ für unsere Erfahrungen. Wir haben ungefähr eine Männerquote, glaube ich, von knapp 50%, oder? Die E-Männer muss es auch. Okay, dann lasst das doch nicht mal zählen heute Abend. Aber eigentlich ist die Erfahrung schon, dass in solchen Veranstaltungen mehr Frauen als Männer zugegen sind, wie in der Kirche überhaupt, im Gottesdienst. Waren schon traditionell Kinder, Kirche und Küche in Frauenhand, der Mann fürs Grobe, die Frau fürs Spirituelle, hat sich das noch deutlich verstärkt. Paul Zurlehner geht sogar davon aus, dass es eine gewisse zunehmende Unwilligkeit von Männern gibt, sich in Kirchengemeinden zu engagieren, weil zu viele Frauen da sind. Eine ähnliche Erfahrung haben unsere evangelischen Geschwister. In manchen evangelischen Landeskirchen werden die wenigen Männer, die dann noch sich für den Pfarrerberuf bewerben und die dieses Studium abschließen, dann persönlich freudig von den Bischöfen auch häufiger begrüßt. Warum ist das so? Weil die Attraktivität des Pfarrerberufes auch im evangelischen Bereich abnimmt und interessanterweise bilden dann die Frauen das dominierende Klientel. Soziologen sprechen sogar davon, dass wir eine Steigerung der Frauenquote in solchen Berufssparten haben, die von einem Relevanz- oder Ansehensverlust geprägt sind. Das macht sich zunächst an der Bezahlung fest, dann am sozialen Ansehen, wo weder Geld noch Renommee zu verdienen sind, finden sich auf Dauer weniger Männer. Also nicht Renommeeverlust bei Frauen, sondern Frauenberuf, weil Renommeeverlust. Also hier ist die Reihenfolge wichtig. Feminisierung an allen Orten und von nicht wenigen wird dies dann als Zerfallserscheinung von Kirche und Gesellschaft etikettiert. Freilich neu ist die Feminisierung der Theologie in der katholischen Kirche nicht, sondern bereits das 19. Jahrhundert kennt eine Verweiblichung der Kirche. Dazu ein Zitat. Übrigens, die ganzen Zitate sind auch in ihrer Ausführlichkeit auf ihrem sogenannten Handout. Sie können sie also zu Hause nochmal in Ruhe nachlesen. Für alles Kirchliche, für das Heilige ist das Weib hat das Weib ein empfängliches Herz. Wer nimmt den religiösen Trost, der so oft von unseren Kanten erschallt, am liebsten in sich auf? Es sind die Frauen und Witwen. Wer umstellt unter dem Jahr am öftesten und ganz freiwillig die Beichtstelle, die Frauen und Jungfrauen? Wer kniet oft am andächtigsten vor unseren Altären? Eben wieder nur das Geschlecht der Weiber. Für dieses Phänomen hat das 19. Jahrhundert und die Soziologen und Historiker haben eine deutliche Interpretation. Wir haben es mit politischen und gesellschaftlichen Umstrukturierungsprozessen zu tun, die dafür sorgen, dass es zu einer zentralen allgemeinen Veränderung, ja Verflüchtigung religiöser Überzeugungen, insbesondere bei Männern gibt. Bei Frauen schlägt das weniger stark durch. Und so kann man den Trend zur Feminisierung des Kultes durchaus schon als Zeichen der Säkularisierung im 19. Jahrhundert verstehen. Also dass die ökumenischen, sozialen, gesellschaftlichen Umbrüche, Modernisierungsprozesse zunehmend Männer aus dem Bereich des Religiösen verdrängen und Frauen sozusagen übrig bleiben. Dementsprechend passt sich auch das Kultbild und vor allem das Priesterbild auf ein solches weibliches Geschlechtsprofil an. Da kann man wunderbar die Beziehung aufdecken von Frauendominanz auf der einen Seite, nämlich im Publikum, und einer bestimmten Art und Weise den priesterlichen Dienst näher zu beschreiben. Beides bedingt sich gegenseitig. Ich komme noch darauf zurück. Eine kirchenpolitische Annäherung. Die Frau als 15. Nothelferin. Normalerweise kennt die katholische Kirche die Tradition der 14 Nothelfer. In der Zwischenzeit haben wir eine 15. Die Frau. Insbesondere wenn Kirche in der Krise steckt, ist der Ruf nach Frauen in der Kirche besonders laut. Das haben wir insbesondere 2010 bemerkt. Und dazu ein Zitat des Ordinarius Boci, Bischof Bode, zur Krise 2010. Die letzten Monate haben doch beispielsweise wieder gezeigt, dass die Erfahrung von Frauen, all das, was Frauen einbringen, für die Kirche als Ganze von höchstem Wert ist. Das muss sich aber auch in Mitverantwortung, Partizipation an Leitung darstellen. Wir haben gerade in den letzten Monaten sehr deutlich erfahren, welche wichtigen Gesichtspunkte in einer reinen Männerrunde gefehlt hätten. Auch an den Aufklärungskommissionen der meisten Bistümer waren und sind Frauen und Männer beteiligt. Was man in einem so bewegenden und erschütternden Teilbereich jetzt erfahren hat, muss auch auf andere Bereiche übertragen werden. Zitat Ende. 2010 war ganz schnell klar geworden, wir erleben eigentlich keine Krise der Kirche, sondern wir haben es mit einer Krise der Kirchenleitung und des Klerus zu tun. Und diese Krise bleibt und blieb, wie das Weihesakrament den Männern vorgehalten. Insofern könnte man nun dieses Krisenphänomen und seine Ursachen auch gendertypisch analysieren. Und ich möchte dazu einige Bewertungen heranziehen, die Franz Xaver Kaufmann sehr treffend ins Bild gebracht hat. Er hat in der FAZ unter dem Titel Moralische Lethargie wirklich die Dinge benannt, die dahinter stecken. Ich zitiere: Wie ist die Sündhaftigkeit zu qualifizieren, die sich in bestimmten kirchlichen Strukturen breitmacht? Lässt sich zur Wehre zu fragen die herkömmliche Unterscheidung zwischen der Sündhaftigkeit des kirchlichen Personals und der Heiligkeit der Institution noch aufrechterhalten? Wenn doch offensichtlich strukturelle Eigenschaften der Kirche Mentalitäten moralischer Lethargie oder sonstige Missstände prägen? Das gegenwärtige mediale Debakel der katholischen Kirche droht in ein moralisches zu münden. Nicht der Kindesmissbrauch als solcher und erst recht nicht die uns heute teils barbarisch anmutenden, keineswegs typischen kirchlichen Züchtigungsformen sind das moralische Problem der Kirche. Es ist ihre Unfähigkeit, die eigenen pathogenen Strukturen und die Folgen ihrer klerikalen Vertuschungen zu erkennen, zu erörtern und daraus praktische Konsequenzen zu ziehen. Die gegenwärtige Vertrauenskrise gegenüber der katholischen Kirche betrifft nicht so sehr deren Personal, sie betrifft die Kirche als soziale Institution, ihren Zentralismus, ihr monokratisches Selbstverständnis, ihre klerikalen Mentalitäten, die Ineffektivität einer immer noch höfischen Organisation und den Mangel an Rechtssicherheit und Fairness angesichts konflikthafter Entwicklungen. Zitat Ende. Was vielleicht Franz Xaver Kaufmann nur angedeutet hat und sich hinter der Andeutung der strukturellen Probleme explizit deutlich macht, ist, dass sie ein Männerproblem darstellen. Es sind die Strukturen der Omerta, des Männerbündischen, die er zu Recht kritisiert. Und da können wir auch bei näherem Hinsehen kaum Frauen entdecken. Und das wirkt vielleicht dahingehend tatsächlich, dass die kritische Masse bis hin zum Kriminellen dann überschritten worden ist. Hier jetzt zu Hilfe eilen zu wollen, also der Aufforderung von Bischof Bode nachzukommen, bringt uns Frauen in eine moralische Zwickmühle. Weil eine feindliche Übernahme nicht möglich ist und zum weißen Ritter wir in der Situation, glaube ich, nicht taugen. Man kann es auch so übersetzen: Wünschen wir Frauen uns tatsächlich eine größere Teilhabe an einer solchen Struktur von katholischer Kirche? Ein kleiner religionstheologischer Seitenblick. 99 Blutäugelung Jungfrauen. Die genderspezifische Fragestellung, die sich jetzt hinter dieser religionstheologischen Anmerkung verbirgt, kann sich an einem ganz anderen Phänomen deutlich machen, das gerade in den letzten Jahren die öffentliche Wahrnehmung von Religion dominiert hat, nämlich dem islamischen Terrorismus. Ich werde den Verdacht nicht los, dass wir es mit ähnlichen pathogenen Strukturen zu tun haben. Denn will man diese ganze Angelegenheit, das könnte man auch machen, nicht zu einem sozioökonomischen Problem machen oder gar als postmoderne Jugendbewegung etikettieren, dann dürfte doch eines offensichtlich sein. Es sind gerade von ihrem Leben gelangweilte junge Männer, die das Fanal des massenmordenden Suizids zum politischen Instrument machen. Und es sind genau auch junge Männer, die daraufhin ihre eigene Religion instrumentalisieren. Da mögen zwar irgendwelche alte Männer mit Bärten im Hintergrund stehen und den metaphysischen Überbau dazu liefern, aber es ist schon offensichtlich, dass sich wenige Frauen in diesen Gruppierungen tummeln. Das merken Sie auch daran, wenn Sie mal eine Frau haben, wird dies sozusagen medial aufgebläht. Sie finden es dann nicht in die Kleinanzeigen sozusagen, auch der Provinzblätter. Aber es sind eigentlich Männer. Wenn ich die wenigen Frauen angucke, dann leben die eigentlich von geborgten Rollenbildern ihrer männlichen Gesinnungsgenossen. Ihre Beteiligung kann man letztlich nur als den verzweifelnden Versuch einer Emanzipation mit den allerletzten Mitteln bezeichnen. Und wenn ich das eschatologisch durchbuchstabiere, merken Sie es vielleicht. Was fangen denn Frauen mit 99 Jungfrauen im Paradies an? Das ist wohl die bitterste Konsequenz einer religionstheologischen Hermeneutik, die für diesen letzten weiblichen Ernstfall am Ende nicht einmal ein Identifikationsmodell noch bereithält, sondern die patriarchalen Strukturen sich auch noch in Ewigkeit weiter verlängern. Welche Rollenmodelle bleiben für Frauen und Religion? Heiße Religionen, Sie merken es, haben patriarchale, bleibende patriarchale Strukturen und bei kalten Religionen wie der aufgeklärte Katholizismus in unseren Breiten haben wir es immer noch mit einem Machismo bis zur kriminellen Energie zu tun. Es gibt eine interessante Passage in Carlo Ruiz davon, Spiel des Engels. Für diejenigen, die die Geschichte nicht kennen, sei sie kurz, ganz kurz erläutert. Der junge Schriftsteller David Martin soll im Auftrag eines geheimnisvollen Verlegers Andreas Corelli, eine Art Teufelsgestalt, wunderbar ausgemalt, wie in romantischer Tradition üblich, in dessen Auftrag soll er ein Buch schreiben, in dem er eine Religion begründet. Nicht auf den Inhalt komme es an, sondern auf die Form. Deswegen sucht Martin eine Grammatik der Religion, also das Prinzipielle, in allen verschiedenen religiösen Mythen, Legenden etc. und berichtet von seinen Recherchen. Er kommt zum Schluss, dass sich eine erfolgreiche Religion gerade in den Metaphern von Auseinandersetzung, Kampf, Krieg und Tod als besonders durchsetzungsfähig erweist. Weil sie die Jungen am Messen und Kämpfen ja am Opfer todinteressierten Männer als ihre Protagonisten fördert. Ich zitiere. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass die meisten großen Religionen sich immer dann herausgebildet bzw. ihren Zenit erreicht haben, wenn die Bevölkerung der Gesellschaften, die sie sich zu eigen machten, zu einem Großteil jung und verarmt war. In diesen Gesellschaften war fast 3/4 der Männer jünger als 18 Jahre. Die Hälfte davon Männer mit ungezähmtem Willen und blutigem Eifer. Solche Gesellschaften sind gepflügte Äcker für den Samen und die Blüte des Glaubens. So der junge Forscher. Sein Mentor ist etwas kritisch. Das mag ja sein, aber was soll denn die ganze Heraldik des Todes mit Fahnen und Wappen? Halten Sie das nicht für kontraproduktiv? Und dann stellt er die entscheidende Frage. Und die Frauen? Tut mir leid, aber ich kann mir schwer vorstellen, dass ein größerer Teil der Frauen in einer Gesellschaft an Fähnchen und Wimpel glaubt. Pfadfinderpsychologie ist etwas für Kinder. Jetzt kontert aber der junge Forscher mit folgendem Ergebnis seiner Forschung. Grundpfeiler jeder organisierten Religion ist mit wenigen Ausnahmen die Unterwerfung, Unterdrückung und Entwertung der Frau innerhalb der Gruppe. Die Frau hat ihre Rolle als passives, mütterliches und ätherisches Wesen zu akzeptieren und sollte sie einmal nach Autorität oder Unabhängigkeit streben, wird sie für diese die Folgen büßen müssen. Sie kann unter den Symbolen einen Ehrenplatz einnehmen, nicht jedoch in der Hierarchie. Religion und Krieg sind Männersache und manchmal ist die Frau am Ende die Komplizin und Vollstreckerin ihrer eigenen Unterwerfung. Zitat Ende. Bleibt uns Frauen also nur noch die bittere Wahrheit, dass zu erkennen. Hier lohnt es sich jetzt tiefer zu bohren, nämlich mit einem systematisch-theologischen Blick auf die Frage von Religion und Frauen einzugehen. Und Sie werden merken, es hängt eng mit der Verhältnisbestimmung von Geist und Welt, von Heiligem und Profanen zusammen, wie die Rolle der Frau beschrieben wird in religiöser Hinsicht. Also, wir können alles, außer Frauen können alles, außer Papst. Eine systematisch-theologische Analyse unter dem Stichwort Sakralisierung der Religion und der Ausschluss der Frauen. Ich greife in dieser Analyse auf eine Differenzierung zurück, die der Innsbrucker Pastoraltheologe Christian Bauer vorgeschlagen hat. Christian Bauer spricht von einer doppelten Umgangsweise mit dem Phänomen des Religiösen. Entweder wird Religion banalisiert, oder sie wird fanatisiert. Beide Arten und Weisen des Umgangs entspringen der Funktionalisierung und der Differenzierung von Sakralem und Profanem, von Geistigem und Weltlichem, vom Heiligen und vom Allgemeinen, Alltäglichen. Ich zitiere. Diese Differenz wird durch die Banalisierung negiert, durch Fanatisierung, durch Fundamentalisierung ins Extrem gedehnt. Das heißt, wo die Grenze zwischen Fahnung, Sakralem und Profanum absolut gesetzt wird, besteht die Gefahr eines exklusiven, ausschließenden Fanatismus. Wenn dieser Weg beschritten wird, wird Religion zum ausgrenzenden Kult. Alle Gesten und Riten werden zu sakralen Exklusionsmechanismen. Und das Mysterium spielt eine zentrale Rolle im Raum des Religiösen. Wenn Sie eine solch formale Beschreibung des Religiösen sich anschauen, fällt einem in kirchenhistorischer Perspektive ganz schnell die Selbstinszenierung der katholischen Kirche im 19. Jahrhundert ein. Denn gerade dort inszeniert sich die katholische Kirche wirklich in einer Grundsignatur des Antimodernen. Im Gegensatz zur Welt. Abgrenzung und Auszug aus der Gesellschaft werden zum Grundkennzeichen der katholischen Kirche. Das scheint in den letzten Jahren, also wenn wir den Sprung jetzt sozusagen vom 19. ins 21. Jahrhundert machen, durchaus auch in anderen Konfessionen üblich geworden zu sein. Diese Exklusivmarker des Religiösen. Interessanterweise werden bereits im 19. Jahrhundert, jetzt komme ich auf meine Bemerkung der Feminisierung des Publikums im 19. Jahrhundert zurück, werden im 19. Jahrhundert bereits dann die kirchlichen Amtsträger gegendert. Das heißt, männlich gegenbesetzt. Und daher spiegeln sich aber nur die Ungleichzeitigkeiten von Gesellschaft. Die exklusive, auf Männer konzentrierte Amtstheologie erweist sich als das stärkste Signal, mit dem sich katholische Kirche von der Welt da draußen abgrenzen kann. Dieses Thema wird zum sakralen Tabu stilisiert. Und an diesem sakralen Tabu macht sich dann die religiöse Identität fest. Wenn Sie so wollen, seit dem 19. Jahrhundert muss die katholische Kirche Frauen aus ihren Amtsstrukturen ausschließen, um katholisch zu bleiben. Das hat viel dann mit den gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun, die mit dem 19. Jahrhundert, insbesondere dann mit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, verstärkt eintreten. Wenn sich Welt auf diese Art und Weise entwickelt, muss sich Kirchen dagegen inszenieren. Und so spiegeln sich tatsächlich die weltlichen Ungleichzeitigkeiten in diesem Abgrenzungsvorgang von Kirchen. Es war immer schon einfacher, sich an den Extremen von Gesellschaft zu orientieren. Weil wenn das Leben komplex vom Risiko besetzt wird, sind die einfachen Antworten immer die schlüssigsten, die plausibelsten. Differenzierung ist nicht angesagt. Im Gegenteil dazu die Besetzung einer Reinheitsideologie wird Und es ist heutzutage wirklich kein Wunder, dass es gerade innerhalb jetzt der politisch-strategischen Positionierungen bestimmte Denkformen sowohl in konservativen Kreisen der katholischen Kirche wie in konservativen bis reaktionären Kreisen der Gesellschaft plausibel machen. Also die Bemerkung der Gender-Ideologie sowohl auf der einen Seite als auch in bestimmten Parteiprogrammen ist kein Zufall, sondern es spiegeln sich tatsächlich die gesellschaftlichen Ungleichzeitigkeiten. Und interessanterweise treffen sie sich an einem Punkt. Die Frage nach der Rolle der Frau in Gesellschaft und Kirche. Also die Frage nach dem Geschlechterverhältnis. Und selbst diejenigen, die für die stereotype katholische Antwort auf die Frauen- und Amtsfrage nur die Antwort haben, wir können nicht, weil wir es bisher noch nicht gemacht haben, weil es die Tradition der Kirche ist, dass es so gemacht wird, die sollte tatsächlich skeptisch sein gegenüber ihrer eigenen Argumentation. Weil damit verbirgt sich nur die verschleierte Machtfrage. Das heißt, man sollte gesellschaftspolitisch nicht blauäugig sein, auch nicht naiv, weil die Verschleierung der Machtfrage tatsächlich die entscheidende Frage in dieser ganzen Diskussion ist. Und interessanterweise ist das genau die Situation, wo die katholische Kirche in ihrer heutigen Struktur letztendlich Bruchlinien in der Gesellschaft und mit der Gesellschaft abbildet. Und jetzt komme ich zum theologischen Thema. Wenn einem so viel Schönes wird beschert, das ist schon gewissig. Aber das Thema ist wirklich uralt. Es ist ja kein aktuelles Thema in der katholischen Kirche, sondern es rumort eigentlich spätestens mit dem Zeitpunkt, wo die Strategie des 19. Jahrhunderts, nämlich Kirche als Gegenwelt und gegen die Gesellschaft zu inszenieren, nicht mehr funktioniert. Sprich, mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Und deswegen ist die Diskussion um die Frage der Funktionsstellung der Frau in der Kirche, um ein Amt der Frau in der Kirche, seither auf der Tagesordnung der katholischen Kirche. Und letztendlich kann man die Frage oder die theologischen Diskurse, die sich mit dieser Frage verbinden, mit einem Zitat bis heute gültig umschreiben. Es ist eine Reaktion von Karl Rahner auf die Diskussion 1976 um die Frage der Einführung bzw. der Fähigkeit der Frauen den priesterlichen Dienst zu übernehmen. Und er summiert sämtliche theologischen, historischen, biblischen etc. Argumente und bringt sie zum Schluss mit folgender Summarium auf den Punkt. Wenn man einmal annimmt, dass Jesus und die Apostel noch andere und wesentlichere Gründe für ihr Verhalten gehabt haben als die vorgegebene kulturelle und gesellschaftliche Situation, dann müsste man doch auch inhaltlich genauer sagen, worin diese anderen Gründe bestehen. Das bloße Faktum, dass Jesus ein Mann war, ist hier noch keine Antwort, weil nicht einsichtig wird, dass ein Mensch, der im Auftrag Christi und insofern aber auch nicht anders in persona Christi handelt, diesen dabei gerade in seinem Mannsein repräsentieren müsse. Würde man aber unter Berufung auf die göttliche Schöpfungsordnung solche Gründe finden und zu entwickeln suchen, dann wäre wohl schwer vermeidbar, sich nicht auf eine Anthropologie zu berufen, die doch wieder die gleiche Würde, die gleiche Berechtigung der Frau betrug. Iraner, wie immer, in komplexen Sätzen, eigentlich, was er eigentlich sagen will, ist, wenn sie einen Grund hätten, einen theologischen Grund, würden sie wieder ihren Grundsatz, nämlich dass Mann und Frau gleichberechtigt sind, in Frage stellen. Und die positive Formulierung ist, es gibt keinen theologischen Grund. Es gibt keinen überzeugenden theologischen Grund. Und dabei, da müssen sie heute als Theologin auch nichts dazu erfinden, dabei bleibt es theologisch. Es gibt keinen theologischen Grund, der gegen ein Amt der Frauen der katholischen Kirche sprechen würde. Und wenn sie einen Grund hätten, stellten sie damit wieder die prinzipielle Gleichheitsfrage, also als Grundprinzip ihrer Überzeugung, in Frage. Deswegen ist die Frage einer Beleidigungsgerechtigkeit für Frauen in der Kirche keine Geschmacksfrage, keine Meinungsfrage, keine Gesinnungsfrage, sondern die Frage der theologischen Wahrhaftigkeit. Sie ist nicht unbedingt nur auf die Frage der Zulassung der Frau zum Weiheamt zu reduzieren, aber an dieser Frage entscheidet sich Grundsätzliches. Und wer mit dem Hinweis auf die lehramtlichen Vorgaben an diesem Punkt die Frage als erledigt betrachtet, springt zu kurz. Ich möchte Ihnen das erläutern, dass es aufs Engste mit der katholischen Ekklesiologie zu tun hat, mit der Identitätsfrage für die katholische Kirche. Freilich tue ich das auf eine andere Weise, als Sie es vielleicht bisher gewohnt sind. Die sich zurzeit abzeichnende, geradezu konfessorische Frontenbildung um die Debatte von Frau und Amt erinnert mich, übrigens nicht ohne Grund, an eine Diskussion, die wir in der katholischen Kirche schon mal hatten. Damals ging es um die Wiedereinführung des ständigen Diakonats für verheiratete Männer am Vorabend des Konzils. Die damaligen Argumente müssen nicht wiederholt werden. Theologisch bedeutsam ist die Kernproblematik. Und die bringt Karl Rahner in einem Beitrag zur Theologie der Erneuerung des Diakonats schon im Jahre 1962 folgendermaßen auf den Punkt. Er fragt nämlich, ob es opportun ist, ein solches Amt einzuführen. Also dürfen wir es? Ist jetzt an der Zeit? Und er antwortet, Zitat, dass dieses Amt ja besteht, und zwar deshalb besteht, weil es eben nützlich und notwendig in der Kirche ist und von da aus die Sinnhaftigkeit einer gerade sakramentalen Amtsverleihung deutlich wird. Wir gehen von der Tatsache aus, dass das diakonische Amt faktisch in der Kirche, mindestens in vielen großen Teilen der Kirche, in genügendem Umfang besteht und sich durch dieses Bestehen als in sich selbst sinnvoll, nützlich, ja notwendig erweist. Wenn wir jetzt Rahner ernst nehmen, ist ein Perspektivenwechsel erforderlich. Der darf auch auf die uns interessierende Fragestellung angewandt werden. Es gibt es doch bereits. Es gibt bereits das Tun, Handeln, Wirken von Frauen in der katholischen Kirche. Es besteht bereits. Es gab und gibt es. Bisher ist dieses Handeln ohne explizite Anerkennung und ohne Bewertung als sakramentales Handeln. Ob dies früher dann in der Gestalt des historischen Diakonissenamtes oder der Bedingungen der damaligen Gesellschaft irgendwann mal der Fall war, interessiert uns eigentlich nicht. Das ist doch ein positives Argument, wenn es so gewesen wäre. Die Frage lässt sich im Übrigen nicht entscheiden, weil, wenn Sie mal gucken, was in der theologischen Diskussion um die Historizität dieses Amtes im Gange ist, dann merken Sie, dass die eigenen aktuellen Positionierungen in die Interpretation der historischen Fakten in Anführungszeichen mit hineinwandern. Also die ganze Identität hängt an der Interpretation der historischen Fakten. Ich argumentiere ganz anders. Es interessiert mich nur bedingt, ob das historisch so war. Mich interessiert die Tatsache, dass es heute so ist. Es ist kein Zweifel daran, dass es Handeln der Frauen in der Kirche gibt. Hier, jetzt und heute. Und jetzt kommt das Argument mit der katholischen Ekklesiologie. Es war immer ein Grundprinzip der katholischen Ekklesiologie, dass innere Gehalt und äußere Gestalt miteinander zusammengehen müssen. Es ist auf Dauer nicht gut für die katholische Ekklesiologie, wenn der innere Gehalt und die äußere Gestalt auseinanderfallen. Die Wirklichkeit der Kirche wird verkürzt, nimmt Schaden, wo die Realität von der Sakramentalität getrennt wird. Wenn die Realität so ist, dass wir Frauen handelnd in der Kirche haben, dann hat die Sakramentalität dieser Realität zu folgen. Sonst nimmt die Ekklesiologie Schaden. Es gäbe noch die andere Möglichkeit. Sie können die Realität an die aktuell gängige Sakramentalität anpassen. Das hieße aber ab nächsten Sonntag, Sie können selber. Das ist sozusagen die theologische Notwendigkeit. Gibt es eine theologische Möglichkeit, diese Notwendigkeit durchzuführen? Und hier ist es hilfreich, genau hinzuschauen, was der aktuelle Status der lehramtlichen Entscheidungen sind. Ich weiß, die Kirchenväter streiten sich darüber. Es ist eine definitive Festlegung, aber keine unfehlbare Festlegung, die Johannes Paul II. Geleistet hat. Eine unfehlbare Festlegung würde den Konsens der Kirche in dieser Frage voraussetzen. Das ist die Grunddefinition des Ersten Vatikanischen Konzils. Eine unfehlbare Lehrentscheidung ist nur bei Vorauslaufen, nicht hinterherkommen, es muss nicht mehr genehmigt werden anschließend, aber vorauslaufenden Konsens in der Kirche möglich. Und wenn dieser Konsens vorhanden wäre, dann könnte es sich um eine definitive Lehrentscheidung unfehlbarer Charakters handeln. Dieser Konsens war und ist in der katholischen Kirche nicht vorhanden, also ist eine unfehlbare Lehrentscheidung nicht möglich. Es müsste sich etwas verändern. Zeit dafür wäre es. Denn, ich greife wiederum auf die Analyse von Paul Zulina zurück, genau die Frauenfrage ist der Punkt, wo wir im Augenblick eine massive Beeinträchtigung der Glaubwürdigkeit der katholischen Kirche realiter haben. Und sein Kollege Rainer Bucher aus Linz stellt fest, dass im Prinzip war zu schnell fürs Blättern. Auf dem Feld der Neukoreografie der Geschlechterrollen dürfte sich augenblicklich einer der Main Exits der katholischen Kirche aus der Gesellschaft ergeben. Das heißt, wir haben eine zentrale Bruchlinie zwischen der katholischen Kirche und der Gesellschaft. Das ist etwas, was die katholische Kirche eigentlich seit dem Zweiten Vatikanum als nicht mehr möglich erachtet hat. Gegen die Gesellschaft und gegen die Welt sich zu positionieren. Wer zu Geduld mahnt, dem Satz sei der Satz im Beitrag, mit dem Karl Rahner ihn beschließt, aus dem Jahr 1977 ans Herz gelegt. Wie dann die Lösung der Frauenfrage ausfällt, kann und muss man mit Geduld abwarten. Nur sollte diese Geduld nicht überbeansprucht werden. Weil die Zeit drängt und man gewiss nicht ohne Schaden für die Kirche noch weitere 100 Jahre warten kann. Man hat 40 schon gewartet, fast 50. Das sind jetzt die Vorgegebenheiten. Das sind die Bedingungen. Das ist die Kontingenz, unter der Franziskus handeln könnte, wenn er wollte. Ist es nur eine Stilfrage, die sich gewechselt hat zwischen Benedikt und Franziskus, oder hat sich hier etwas Prinzipielles verändert, was vielleicht positiven Sinn unserer Fragestellung auszuwerten wäre? Ganz im Sinne der Fragestellung, nicht noch 100 Jahre warten, kann die Einberufung der Kommission zur Erforschung des Diakonats der Frau durch Franziskus bewertet werden. Im Mai diesen Jahres in der Generalaudienz für die Ordensoberinnen der Frauenkonsultationen in einer typisch franziskanischen Art angekündigt, scheinbar en passant, aber mit einem exakten Gefühl für Ort und Zeit. Es wird der katholischen Kirche gut tun, das zu erforschen, so war sein stärkstes Argument. Und die Mitglieder der Kommission sind Anfang August bereits ernannt worden. Wie ist das ganze Ereignis zu bewerten? Dazu ein Zitat des Münsteraner Kirchengeschichtlers Hubert Wolf. Die Forschung zum Thema ist in den letzten Jahren sehr breit gewesen. Wir wissen, dass es in der Kirchengeschichte sehr unterschiedliche Typen von Diakoninnen gab, verheiratete Frauen, die Bischöfen zugearbeitet haben, Frauen mit Jungfrauenweihe, vor allem Äbtissinnen. Deshalb ist es hochinteressant, dass Franziskus sich dazu vor 900 Ordensoberinnen geäußert hat. Also wenn Sie meinen, das hat er nur dann so gesagt, er wusste genau, vor wem er diese Kommission ins Leben. Damit greift eine Tradition auf, nämlich dass die Äbtissinnenweihe der Diakonin sehr sogar der Bischofsweihe sehr ähnlich war. Der Forschungsstand lautet zusammengefasst, es besteht kein Zweifel, dass es über Jahrhunderte in der Kirche Diakoninnen gab, die in einem analogen Ritus wie dem für Männer ordiniert wurden. Es gab sie in der alten Kirche, in der Ostkirche sowieso, in der Westkirche bis ins 12. oder 13. Jahrhundert. Was aber ist dann das Ergebnis? Und das, also Hubert Wolf, das ist schon mal einer, der sich auskennt in der Kirchengeschichte, wenn er das als Ergebnis schon mal vorwegnimmt, alles andere würde mich auch erstaunen. Was wäre dann die Folge? Hubert Wolf weiter. Wenn das Ergebnis der historischen Prüfung wäre, dass es in der Tradition über 1000 Jahre Frauen gegeben hat, die eine sakramentale Diakonatsweihe gehabt und vielleicht auch während der Messe das Evangelium verkündet haben, eine der vornehmsten Aufgaben dieses Amtes, dann kommt man an diesem Faktum nicht mehr vorbei. Dann stellt sich auch die Frage nicht mehr, ob es dies geben darf oder nicht. Wenn der Papst sagt, wir wollen eine historische Untersuchung, dann heißt das, wir stellen offene Fragen, bei denen wir die Antworten noch nicht kennen. Und es hat Frauen gegeben, die als Diakoninnen gewirkt haben, dann muss man diese Tradition erstmal würdigen, kann nicht so tun, als sei es immer schon so gewesen, wie es manche gerne hätte. Wenn das also das Ergebnis sein wird, kann sich etwas ändern? Meine Antwort ist ja. Freilich fällt wiederum aus einem anderen, ganz anderen theologischen Grund als auf den ersten Blick sichtbar. Denn mit der Neuorientierung von Franziskus haben wir es mit einer grundlegenden Neubestimmung, ja Rückbesinnung auf das theologische Argumentieren der Kirche in den Spuren des Heiligen Vatikanums zu tun. Und deswegen ist es nicht nur eine Frage des Stils der beiden letzten Päpste, sondern eine Frage der Grundorientierung von Theologie. Hier steht nicht eine scheinbar gute Theologie gegen eine oberflächliche oder scheinbar schlechte Theologie, sondern es ist eine Prinzipienfrage der katholischen Kirche. Benedikt war derjenige, der, ich zitiere, und das mache ich an einem Satz deutlich aus der berühmten Freiburger Rede, Kirche und Welt gegeneinander gestellt hat. Umso mehr ist es wieder an der Zeit, die wahre Entweltlichung zu finden, die Weltlichkeit der Kirche beherzt abzulegen. Darin bildet sich eine ganze Art und Weise des Theologietreibens ab, die mit folgender Argumentation sich absichert. Draußen in der Welt herrscht Unglaube, nur in der Kirche finden sie die Wahrheit. Deswegen muss die Kirche die Wahrheit verdeutlichen und alles, was diese Wahrheit verschleiern oder undeutlich machen würde, ablegen. Das heißt, wir haben es mit einer grundsätzlich pessimistischen Grundhaltung gegenüber der Welt zu tun. Alles, was das Zeichen der Kirche verdunkeln würde, muss verschwinden. Das Verhältnis zur Welt ist zwiespältig. Der Ausgangspunkt von Franziskus ist ein völlig anderer. Draußen finden Sie Spuren des Evangeliums. Gott ist nicht mehr in der Kirche, sondern er ist in der Welt. Die Welt hat eine eigene Würde, einen Eigenstand. Die Gegenwart wird eben nicht nur an ihren dunklen Seiten identifiziert. Die hat sie auch und da macht er deutlich aufmerksam drauf, was alles falsch in dieser Welt läuft. Aber diese Welt ist auch Ort authentischer Gotteserfahrung. Viele, die draußen sind, sind eigentlich drinnen, so seine Argumentation in Evangelii Gaudium. Und deswegen ist die Kirche verpflichtet, sich mit der Welt zu solidarisieren, mit ihrer Geschichten, mit ihrer Gegebenheit, mit allem, was sie zu bieten hat. Nicht nivellieren, nicht anpassen, aber offen auf die Welt zugehen. Und angesichts dessen, was wir religionssoziologisch, gesellschaftspolitisch, kirchenpolitisch, religionstheologisch gehört haben, hat das massiven Einfluss auf die Frauenfrage und ihre Beantwortung. Und die Marschrichtung gibt er auch schon vor, mit dem berühmten Zitat, es muss, die Räume für wirkungsvolle weibliche Präsenz müssen weiter werden. Die Beanspruchung der legitimen Rechte der Frauen und Männer in gleicher Würde besitzen, stellt die Kirche vor tiefe Fragen, die sie herausfordern, die nicht oberflächlich umgegangen werden können. Das heißt, die gesellschaftspolitischen Entwicklungen Selbst dann, wenn sie der Kirche quer kommen, sind für Franziskus hilfreich, um daraus zu lernen. Nicht einfach nur Ablehnung, Entweltlichung. Die neueste Veröffentlichung von ihm, Amoris Laetitia. Manche meinen, viele aktuelle Probleme seien seit der Emanzipation der Frau aufgetreten. Aber auch das ist kein gültiges Argument. Es ist falsch, es ist nicht wahr, es ist eine Form des Chauvinismus. Die identische Würde von Frau und Mann ist uns ein Grund zur Freude darüber, dass alte Formen von Diskriminierung überwunden werden und sich in den Familien eine Praxis der Wechselseitigkeit entwickelt. Wenn Formen des Feminismus aufkommen, die wir nicht als angemessen betrachten können, bewundern wir gleichwohl in der deutlicheren Anerkennung der Würde der Frau und ihrer Rechte ein Werk des Heiligen Geistes. Das hatte schon das Zweite Vatikanum in Gaudium et Spes Nummer 22 gesagt. Von wem lernt die Kirche am meisten? Von ihren Gegnern. Selbst das, was nicht ganz korrekt ist, können wir trotzdem noch Positives erkennen, ja Wirken des Heiligen Geistes erkennen. Damit nimmt er eine Spur des Konzils auf, von der Welt, von der Gesellschaft, ja von den Gegnern lernen zu wollen. Hier darf man dann auch die Äußerung des Papstes zur Gender-Problematik selber einordnen. Sie mag kritisch zu beurteilen sein, interessant ist, dass er in Amoris Laetitia im Prinzip nur das Synodenpapier, das Diskussionspapier zitiert, nach dem Motto, man war sich einig, dass das gefährlich sein kann. Und was macht er anschließend? Er gendert. Er nimmt die Rollen von Frau und Mann in ihrer kulturellen, soziologischen, gesellschaftlichen Bedingtheit auseinander und sagt, das sind Zuschreibungen, die sich aber auch verändern können. Das heißt, er macht genau die Differenzierung, die letztendlich im Grundprinzip der Gender-Theorien drinstecken, nämlich sauber zu unterscheiden, was biologische Vorgegebenheit und was kulturelle Überformung ist. Das heißt, er benutzt im Prinzip nämlich die Technik der Gender-Theorie, um selber theologisch zu argumentieren. Von der Welt lernen zu wollen, auch von dem Gegner, ist ein Wagnis. Das gebe ich gerne zu. Indes liegt sie ganz in der franziskanischen, im doppelten Sinn franziskanischen Art und Weise, wie dieser Papst an den Tag legt. Es ist geprägt von einer Geh-hin-Spiritualität. Geh zu den Leuten hin und hör ihnen zu. Das hat die franziskanische Bewegung von ihren Anfängen gekennzeichnet. Da wird er seinem großen Namensvetter tatsächlich, folgt er ihm nach. Geh hin zu den Menschen, nimm Maß am Handeln, eben nicht an dir, sondern bei denen, die in Not sind. Suche die Orte auf, wo die Not sichtbar wird. Und dass das gerade die Frauenfrage ist, das wusste bekanntlich Großmutter schon. Wir sollten uns darauf gefasst machen, dass er in diesen Spuren weitergeht. Es bleibt also spannend und man darf darauf gespannt sein. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.